Willkommen zu einer neuen Folge Peter und der Wald, dem Podcast für alle, denen die Natur am Herzen liegt. Heute schauen wir uns mal Rückegassen an. Was ist das? Was macht das mit dem Wald? Warum macht man das überhaupt? Viel Spaß beim Zusehen und Zuhören. Willkommen zu einer neuen Folge Peter und der Wald. Ich bin heute mal wieder mit dem Rad rausgefahren, hab's diesmal übrigens nicht an eine Fichte gelegt. Beim letzten Mal waren die ganzen Griffe voller Harz, Menschenskinder, hätte ich ja wissen können. Jetzt habe ich sie an eine Buche gelehnt. Und heute möchte ich mal mit euch über das Thema Rückegassen sprechen. Und dazu bin ich in einen benachbarten Wald gefahren. Also der gehörte nicht zu meinem Revier, das war quasi die Reviergrenze. Und wir schauen uns mal an, was diese Rückegassen im Wald machen. Also ich stehe hier auf einer, ne? Das ist eine Rückegasse, die ist ziemlich zerfahren, die führt hier vorne zur Straße raus. Und wir überlegen erstmal, was ist denn überhaupt eine Rückegasse? Es gibt ja so verschiedene Erschließungsmöglichkeiten, Erschließungslinien, so heißt das offiziell, also verschiedene Kategorien. Wir fangen mal bei der allerbest ausgebauten an. Das ist natürlich eine Straße, ja, da wo jetzt die Autos vorbeifahren in der Ferne. Da können natürlich, wie ihr auch, Autos, LKWs ganz besonders gut rollen. Im Wald selber sind das dann die nächstbeste Kategorie. LKW-fähige Wege, die müssen ganzjährig befahrbar sein für 40 Tonner. Deswegen sind die auch so gewaltig befestigt mit Schotter und so weiter. Dann gibt es Maschinenwege, die sind in der Regel nicht befestigt. Da können dann Traktoren fahren, die zum Beispiel mit einer Seilwinde Bäume aus dem Hang nach oben seilen. Für LKWs sind die kaum geeignet, nur in seltenen Fällen. Also das ist eher für Traktoren gedacht. Und dann gibt es eben die Rückegassen. Das ist die häufigste Erschließungslinie. Also während wir, sagen wir mal, LKW-Wege so grob 1-2 Kilometer pro Quadratkilometer Wald haben wir von diesen Rückegassen so um die 50 Kilometer pro Quadratkilometer Wald. Diese Rückegassen schauen wir uns mal ein bisschen näher an. Denn da fahren dann die Erntemaschinen, die Harvester. Ne, das heißt ja nichts anderes als Ernter. Vollerntemaschinen sind das. Die haben vorne so einen Kopf dran. Da können sie mit, also an dem Greif, also an dem Kran, da ist vorne so ein Kopf dran. Und da ist ein Greifer. Und da sind so eine Art Messer befestigt und eine kleine Motorsäge. Und diese Motorsäge kann den Stamm kappen. Und der Greifer, da sind auch so Stachelwalzen dran, die den Stamm durch die Messer ziehen. Und dabei werden die Äste ja abgeschnitten, abgerissen. Das erkennt ihr übrigens an aufgestapeltem Holz. Da sind dann in gleichmäßigem Abstand diese Einkerbungen drin von diesen Stachelwalzen, die Stämme durchziehen. Da wisst ihr, das hat ein Harvester aufgearbeitet. Das ist meistens bei Holz, was nicht in ganzen langen Stämmen aufgestapelt ist, also 20 Meter lang oder so, sondern in Kurzlängen, also 2 Meter, 3 Meter, 4 Meter, in der Regel maximal 5 Meter lang, 5,20 Meter. Das sind so typische Standardlängen. Die arbeitet der Harvester auf und dazu muss er erstmal in den Wald reinfahren können. Denn die andere Variante wäre ja, es machen Waldarbeiter mit der Motorsäge. Waldarbeiterinnen und Waldarbeiter mit der Motorsäge, das ist den meisten heutzutage zu teuer, obwohl die viel, viel schoner mit dem Wald umgehen. Und dann lässt man das eben solche Maschinen machen. Das Problem, diese Maschinen können nicht weiter als ja, so 8 bis 9 Meter. Es gibt schon auch Ausnahmen, aber dieses Erschließungsnetz, also die Rückegassen, müssen ja für den Standardfall angelegt werden, weil man heutzutage gar nicht weiß, welches Unternehmen kommt denn dann, ne, und muss durch solche Rückegassen fahren. Und weil man das nicht weiß, legt man es halt für den schlechtmöglichsten Fall an. Das heißt, es kommen alle 20 Meter eine Rückegasse. Wenn der Greifarm nur so 8 Meter weit greifen kann, die Gassen sind in der Regel 4 bis 5 Meter breit, dann haben wir 15, 16 Meter Baumfeld und da kommt schon wieder die nächste Rückegasse. Und das heißt, mit 8 Meter Reichweite komme ich an jeden Baum zwischen zwei Gassen. So werden die Gassen angelegt. Also man ordnet den ganzen Wald der Maschinenernte unter. Und dieser Harvester, der arbeitet das dann eben auf, legt das schön in kleinen Stapeln entlang dieser Rückegasse ab. Und also hier haben wir so eine, die kann man gar nicht so gut erkennen. Ja, man sieht es aber trotzdem so ganz schwach mit den Fahrspuren. Und dann kommt anschließend ein Forwarder, der das weiter vorliefert, nach vorne bringt. Der sieht so ähnlich aus. Das ist ein, also auch ein großes, bereiftes Fahrzeug, manchmal auch auf Ketten, mit einem Greifarm. Und der stapelt das hinter sich in so einen Korb auf und fährt es dann raus an den Holzlagerplatz, wo es dann der LKW endgültig verladen kann. Also so eine Rückegasse wird mindestens zweimal befahren, nämlich von dem Harvester und auch von dem Forwarder anschließend, der das Holz rausholt. So, übrigens, diese Rückegassen, die gehören auch zum Wald. Ich meine, hier ist an den Stellen ist der Wald ja kaputt. Aber das ist, zählt alles mit zum Wald. Auch die Holzlagerplätze zählt alles als Wald. Das ist halt einfach eine gesetzliche Definition. Jetzt gucken wir uns das mal im Detail an. Was hat das für Auswirkungen? Ich kann ja mal den Rückegassenabstand zählen. Ausmessen, und zwar im Schrittmaß. Hier haben wir so eine typische Rückegasse. Ich gucke mal gerade, ob wir hier eine Markierung haben. Typischerweise sind das zwei waagerechte Striche. Die kann man aber hier kaum noch erkennen. Zwei waagerechte Striche, das heißt dann immer, hier ist eine Rückegasse. Ich gucke mal gerade da vorne an dem Baum, sieht man das tatsächlich noch ein bisschen besser. Also ganz allmählich setzt sich so eine einheitliche Forstgraffiti durch, so könnte man das nennen. Ne? Also hier, der genau, der hat auch zwei waagerechte Striche. Ja, und dann schauen wir mal. Gehen wir mal von Gassenmitte zu Gassenmitte. Das müssten dann ja 20 Meter sein. Übrigens, die meisten Forstbetriebe sagen, wir machen gar nicht mehr 20 Meter, wir machen 30 oder wir machen 40 Meter oder noch mehr. Dann schauen wir mal, ob das stimmt. Also ich fange mal an abzuschreiten und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja, ne? So ungefähr stimmt das. Hier kommt die nächste Rückegasse. Also mein Schrittmaß ist nicht ganz ein Meter. Sagen wir, es sind 19 Meter. Es ist ja auch nicht ganz so dramatisch. So, also wir haben hier einen Rückegassenabstand von 20 Meter. Was heißt denn das? 20 Meter heißt, wir haben ein Viertel des Waldes, also 5 Meter breit. Ich kann ja mal gerade schauen, wie breit diese Gasse ist hier, von der wir losgegangen sind. Dann sehen wir es ja genau. So, die geht hier los. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, die ist 5 Meter breit. Da passt das. Also 5 Meter Gassenbreite, 15 Meter Baumfeld, 5 Meter Gassenbreite, 5 Meter Baumfeld, 15 Meter Baumfeld, 5 Meter Gassenbreite. Also ein Viertel des Waldes ist schon mal für Maschinenbefahrung da. Und das ist nur die halbe Wahrheit. Weil, was passiert denn auf diesen Gassen? Diese Maschinen üben einen enormen Bodendruck aus. Und zwar nicht der Druck pro Quadratzentimeter, sondern in Summe die Vibration plus Bodendruck. Das macht die Verdichtungsschäden. Also die Maschine fährt jetzt hier rein, so ein schwerer Dieselmotor. Und es setzt eine Rüttelwirkung ein, wie bei einer Rüttelplatte. Eine Rüttelplatte rüttelt ja, damit sich das setzt im Untergrund. Wenn man einen Weg verdichten will, eine Dampfwalze zum Beispiel auch. Da kreist innen drin ein Gewicht, damit die rüttelt. Das macht natürlich diese Forstmaschine nicht absichtlich, aber sie macht es. Und auch eine Dampfwalze ist ja, hat ja eine sehr große Auflagefläche. Das hat dieser Forwarder auch. Und dieser Harvester. Die Folge, der Boden setzt sich bis zu 2 Meter Tiefe zu, in 2,5 von Sekunden. Und das ganze Porenvolumen bricht zusammen. Luftkanäle reißen ab, das Bodenleben erstickt. Alle, die Luft brauchen, verenden. Also Kleinstlebewesen, Bakterien, Pilze, Insekten, Springschwänze, Milben und so weiter, all das erstickt. Auch Regenwürmer, das sind kaum noch Regenwürmer übrig, die das aushalten. Und der Wasserspeicher reduziert sich um bis zu 95%. Und blöderweise nicht nur im Bereich dieser Gassen, sondern links und rechts noch ungefähr 1,5 Meter in die Breite. Warum? Unter dem Reifen entsteht eine Druckzwiebel, also so ein Druck, der wirkt ja nicht nur senkrecht nach unten, sondern drückt sich auch nach der Seite raus. Könnt ihr übrigens sehr schön mal mit einem Pudding probieren oder einem Joghurt. Drückt mal einen Löffel rein, das drückt sich nach den Seiten weg. Und so ist das hier im Boden auch. Das drückt sich nach den Seiten weg. also bis zu 1,5 Metern beträgt die Schädigung. Die oberen 20 Zentimeter, die können sich durch Frosthebung, also wenn der Boden durchfriert, macht er ja kaum noch im Klimawandel, aber wenn der Boden mal durchfriert, ne, Eis braucht ja mehr Volumen als Wasser, dann lockert der Boden sich so ein bisschen auf. Oder Wildschweine oder Wühlmäuse, da kann man so die oberen 20 Zentimeter, die können sich über Jahrzehnte wieder so ein bisschen regenerieren, aber die größeren Tiefen nicht. Übrigens gibt es kaum und schon gar nicht aus dem forstlichen Bereich Bodenuntersuchungen, die mal richtig in die Tiefe gehen. Die untersuchen oft nur die oberen 15 cm, vielleicht 20, und sagen, aber Leute, aber das sind genau die, die sich regenerieren. Wir wollen ja die langfristigen Schäden im Auge behalten. Und es gibt heute keinen Hinweis darauf, dass sie sich jemals wieder erholen, diese tiefen Bodenschichten. Und das sind die entscheidenden für die Wasserspeicherung in trockenen Sommern, weil die trocknen ja als letztes aus, diese tiefen Bodenschichten, wenn sie denn noch Wasser speichern können. Es passiert aber noch was ganz anderes durch diese Rückegassen. Das sieht man hier sehr schön. Die Bäume am Gassenrand, die weisen häufig Schäden auf, wo eine Maschine drüber gefahren ist. Da sind die Rinde an den Wurzeln abgeplatzt, das harzt dann kräftig überall, da sieht man das ganz gut. Ich gucke mal, das haben hier die allermeisten Bäume an den Gassen. Ja, überall Befahrungsschäden, Wurzelbrüche. Und wenn das näher als 50 cm am Stamm ist, so wie bei diesem Baum, wo ich jetzt gerade hier stehe, dann endet das in einer Stammfäule, die bis zu 7 Meter den Stamm raufgeht. Und das ist genau das wertvollste Stammstück, was dann Faulholz ist. Da kriegt man praktisch nichts mehr dafür. Das ist wertvollste Stammstück, geht verloren durch maschinelle Befahrung. Das wird alles nicht eingepreist, das kann man ausrechnen. Also wenn man das alles ausrechnen würde, wir rechnen es mal zusammen. Wenn ich hier, wir machen es noch ein bisschen anders. Ich habe ja gesagt, ein Viertel der Fläche wird geopfert. Nicht ganz, es ist viel mehr. Und zwar an der Stelle, wo ich jetzt hier stehe, sieht man es ganz gut. Hier kommt eine Rückegasse runter und die mündet hier in eine Quergasse. Die Rückegassen laufen ja nicht ins Unendliche, das sind ja keine unendlichen Linien, die stoßen ja irgendwo auf einen Querweg oder eine Quergasse oder eben auf die Straße. Hier in dem Fall ganz typisch auf eine Quergasse, läuft das schräg zurück und im Einmündungsbereich ist der Abstand ja erstmal null. 1 Meter vom Einmündungsbereich weg ist der Abstand zwischen zwei Befahrungslinien 1 Meter. Und erst wenn ich 20 Meter von dieser Quergasse reinlaufe, da setzt dann erst der 20 Meter Abstand nach allen Seiten ein. Also wenn man das ausrechnet, ich hoffe, das war nicht allzu verwirrend, ne? Also ist ja logisch, wenn da, wo die einmünden, da sind die ja zusammen, da ist der Abstand null. Ich muss 20 Meter weggehen, dann habe ich einen 20 Meter Abstand. Wenn ich das alles einrechne, also Überschneidungen, dass Gassen auch zusammenlaufen, dann ist selbst im Idealfall ganz grob liege ich dann bei 50% Bodenbefahrung. Und ausweislich von Untersuchungen staatlicher Forstverwaltung liege ich eher so bei 70% Gesamtbodenbefahrung. Und man kann ausrechnen, was das für ein Einnahmeverlust, also die ökologischen Sachen lassen wir mal ganz außen vor, wir bleiben mal im rein wirtschaftlichen Bereich, was das für Gesamtverluste erzeugt. Das erzeugt nämlich so grob 40% Zuwachsverluste. Das heißt, die Bäume, die gerade in so einem trockenen Sommer, wie wir ihn jetzt hatten, vertrocknen ja viel eher. Das Wasser geht denen viel früher aus, weil der Boden das Winterwasser ja gar nicht halten konnte. Und dann liege ich bei 40% Zuwachsverlust. Das bedeutet auch 40% Renditeverlust. Der Zuwachs ist nämlich gleich meiner Waldrendite. 40% Verlust und zwar für immer. Einmal drüber gefahren, Waldrenditeverlust 40%. Und wenn man das mit einpreist, plus diese Schäden, hier haben wir schon wieder welche, das sieht wirklich grauenhaft aus, überall ist da drüber gefahren worden und drüber geknackt, obwohl diese Gasse hier schon 5 Meter breit ist, die Maschinen übrigens typischerweise so 3 Meter breit, das heißt, er hätte nach jeder Seite noch 1 Meter Platz gehabt, hat er aber nicht ausgenutzt. Der ist offensichtlich mal hier rangefahren, ich guck mal gerade, wie sieht es auf der anderen Seite aus, da haben wir jetzt keinen Schaden. Ist anscheinend so ein bisschen eierig gefahren. Interessanterweise, haben wir auch hier einen Wurzelschaden. Das ist gar nicht an der Gasse. Übrigens auch ganz typisch. Das hat, ich glaube, die FVA, Forstliche Versuchsanstalt Baden-Württemberg, mal veröffentlicht, dass abseits der Rückegassen, es soll ja nur noch auf diesen Rückegassen gefahren werden. Immerhin, dann hätten wir nur 50% in Anführungszeichen Bodenschäden. Es soll abseits der Rückegassen nicht mehr gefahren werden, wird aber ausweislich dieser Untersuchung für Baden-Württemberg außerhalb der Gassen 40% der Waldböden mit Befahrungsschäden, dort wo Maschinen fahren können. Ach, hier haben wir auch was. Ach, das gibt's ja gar nicht. Also, das Gassensystem soll ja für ewig angelegt werden. Man weiß, das haben wir schon im Studium gelernt, das ist von 1983 bis 1987 gegangen. Also bei uns war das ja verwaltungsintern, das ist nicht nach Semestern gegangen wie heute. Man hat 12 bzw. 14 Monate durchstudiert und dann kam Praktika und so weiter. Ist auch egal. Wir haben damals schon gelernt, das macht ganz schlimme Bodenschäden. Also es ist jetzt schon ein paar Jährchen her, ne? Über so rund 40 Jahre her, da haben wir das schon gelernt. Rückegassennetz bitte für immer anlegen. So, für immer heißt, wenn die sich jetzt einmal dafür entschieden haben, hier so quer durchzugehen, dann lassen wir es dabei. Und diese Rückegasse führt zurück auf den Weg, wo ich hergekommen bin. Und jetzt stoße ich hier auf einmal auf eine frisch angelegte Quergasse. Es ist ja nicht zu fassen. Da hat man mal einfach gesagt, ach, das ist aber viel einfacher, um da hinten ranzukommen. Da fahre ich jetzt einfach mal quer durch. Und das hat hier der Förster auch ganz offiziell getan. Denn die Bäume sind wieder mit zwei Querstrichen markiert. Also kommt es ja schon auch mal vor, dass solche Harvester-Fahrerinnen und Fahrer einfach auf eigene Faust quer durchfahren. Aber hier, das sind offizielle Markierungen einer weiteren Rückegasse. So, das heißt, der Waldbestand wird noch mehr kaputt gefahren. Übrigens, diese Gasse ist ganz besonders breit, habe ich den Eindruck. Ich gucke mal gerade. Ja, vielleicht ist es auch doch nur 5 Meter. Moment. 1, 2, 3, 4, 5. Oh nee, die ist sogar 6 Meter breit. Und trotzdem ist der Harvesterfahrer über die Wurzel gefahren. Hier ist ein relativ frischer Wurzelschaden an der Fichte. Also dem haben selbst die 6 Meter noch nicht gereicht. Nach dem Motto, scheißegal, ich fahre mal links, mal rechts, ist mir doch wurscht. So wird mit Wald umgegangen. Was hat das denn für Folgen? Also wir hatten schon gesprochen über Wasserhaltevermögen, über den Rückgang der Bodentiere, Sauerstoffmangel und so weiter, über die Bäume, die auch keine Luft mehr kriegen in den Wurzeln. Also was ganz typischerweise passiert, das sieht man hier im Moment nicht ganz so gut. Naja, aber so ein bisschen kann man es schon sehen. Die Wurzeln der Bäume kommen nach oben. Also die wachsen eher oberflächlich, weil sie unten keine Luft mehr bekommen. Und wenn sie oberflächlich wachsen, heißt das zweierlei. A, die oberen Bodenschichten trocknen ja im heißen Sommer viel schneller aus. Und B, solche Bäume kippen leichter um. Die verwurzeln sich eben nicht mehr so eher in die Tiefe, sondern versuchen luftschnappend an der Oberfläche zu bleiben. Auch nicht gut. Ne? Wir schauen uns aber mal noch was anderes an, und zwar die Pflanzen. Die Pflanzen verraten uns nämlich auch was über Befahrung. Hier haben wir so ein Beispiel. Hier wachsen Binsen. Na, Binsen sehen eigentlich so aus wie Schnittlauch. Na, da könnt ihr euch das so ein bisschen merken. Binsen sehen eher aus wie Schnittlauch. Ich gehe mal ein bisschen weiter nach vorne, da hatten wir noch viel mehr von denen. In den Rückegassen tritt jetzt nämlich ein Badewanneneffekt auf. Das heißt, bei Regen läuft kein Wasser ab, dann bleibt das Wasser da in den Pfützen stehen. Ganz typisch für Rückegassen. Ein Badewanneneffekt, und viele Pflanzen ersaufen dann. Also sehr, sehr viele Pflanzen vertragen kein stehendes Wasser. Und andererseits, bei Trockenheit trocknen die Rückegassen als erstes aus, weil in der Tiefe ja kein Wasser gespeichert ist. Die Pfützen trocknen aus und dann ist der Boden furztrocken. Also besonders trocken, viel, viel trockener als abseits der Rückegassen. Also diese Rückegassen, das ist dieser Badewanneneffekt, entweder voll, ganz voll oder ganz leer, aber niemals vernünftig befeuchtet oder selten. Und damit kommen viele Pflanzen nicht zurecht, einige aber schon. Zum Beispiel die Binsen. Also man nennt das wechselfeuchte Standorte. Hört sich ein bisschen netter an. Gibt es ja im Übrigen auch von Natur aus. Aber diese Rückegassen, das sind typische wechselfeuchte Standorte. Und ich habe das mal mit einem Praktikanten kartiert. Wir haben mal geschaut, ob man nur anhand der Pflanzen Rückegassen erkennen kann. Rückegassen müssen ja nicht heißen, dass das sichtbar, dauerhaft sichtbare Fahrspuren sind. Also wenn die wirklich bei halbwegs trockenem Wetter fahren, mit breiten Reifen, Raupenketten und so weiter, dann kann es sein, dass man da nach ein, zwei Jahren kaum noch etwas sieht. Aber die Pflanzen verraten das. Die Pflanzen verraten das, weil der Boden ist natürlich trotzdem geschädigt. Manches haben wir hier wieder so einen riesen Bollerschaden. von der Maschine, also wenn ich da gucke, wie viele Bäume die hier dauerhaft entwertet haben, also rein wirtschaftlich, ne? Das ist wirklich, naja, man wünschte manchen Leuten mal eine Taschenrechnerfunktion am Handy. Ach, das haben die ja alle. Naja, dann wird es halt einfach nicht benutzt. Also ich habe mir so eine Karte zeichnen lassen und die blende ich euch jetzt mal ein. Da seht ihr, man sieht anhand der Pflanzenvorkommen, wo im Untergrund eine Rückegasse ist. So sehr verändern sich Ökosysteme. Also hier haben wir zum Beispiel, ich gehe jetzt mal Richtung Straße, Richtung Holzlagerplatz. Da ist das so ein bisschen verwachsen. Und da würde man, also man sieht schon, dass hier noch so ein bisschen spurmäßig was ist. Aber vor allem verraten es eben zum Beispiel die Binsen. Wir haben Sumpfvergissmeinnicht, Hahnenfuß taucht hier auf. Also viele Pflanzen, die auf feuchte Böden hinwachsen. Also hier Richtung Straße, da ist ja besonders stark befahren. Da ist ein regelrechtes Binsenfeld entstanden, ne, weil der Boden hier so stark wechselfeucht geworden ist durch die Zerstörung. Übrigens auch das ist offiziell Wald, ne, obwohl hier kein Baum steht. Ist halt ein Holzlagerplatz mit völlig zerstörtem Boden. Jetzt kann man sagen, gut, einen kleinen Prozentsatz der Fläche kann man halt für Logistik opfern. Jo, kann man machen. Aber wenn wir eben jetzt insgesamt schon über, mal ganz grob über den Daumen, 70% kaputte Waldböden reden, dann finde ich das ein bisschen viel. Und es passiert noch was anderes. Auch das sieht man hier sehr schön. Wenn die Maschinen bei falschem Wetter fahren, zu schwer beladen sind, dann gibt es Grundbrüche. Das heißt, die Maschine bricht in den Boden ein. Das sind also besonders schwerwiegende Bodenzerstörungen, die man leider auch überall sieht. Wie sieht ein Grundbruch aus? Also wir haben hier das ursprüngliche Bodenniveau. Übrigens auch hier wieder ein sehr schön, in Anführungszeichen, zerkitschte Buche in dem Fall von den Maschinen. Das ursprüngliche Bodenniveau haben wir ganz normal hier. Und dann gehen wir mal so locker 25 cm in die Tiefe. Und da kommt erst die Befahrungssohle. Das heißt, hier ist die Maschine tatsächlich 25 cm eingebrochen. Und zwar auf einer ganz langen Strecke. Das nennt man Grundbruch. Also die ganze Bodenschichtung auch zerstört. Und natürlich auch, da brechen Wurzeln. Auch da setzt dann sehr leicht eine Baumfäule ein. Und so weiter und so fort. Also das sind wirklich dauerhafte Schäden, die, so hat mir mal ein Geologe erzählt, wahrscheinlich erst nach der nächsten Eiszeit, wenn hier mal ein Gletscher drüber geschrubbt ist, wieder verschwinden werden. Wir hatten übrigens in der letzten Eiszeit keine Vergletscherung bei uns. Das war Tundra. Jetzt könnte man sagen, Moment, aber wenn wir jetzt, die Alternative wäre ja, dass wir nicht so viele Rückegassen haben. Also dass man sagt, wir gehen vielleicht nur auf alle 60 bis 80 Meter Rückegassen. Das geht natürlich dann nicht mehr mit einem Harvester. Da müssten Menschen die Bäume fällen und die Bäume werden dann mit Pferden zu den im 60 oder 80 Meter Abstand Gassen zugeliefert. Da könnte man immerhin das 2- bis 3-fache an Gassen sparen und entsprechend viel Waldboden entlasten. Das ist teurer, klar. Ne? Das Pferd muss ja auch noch bezahlt werden. Menschen sind auch teurer als Maschinen. Aber wenn man das ausrechnet, das haben wir mal getan, die Renditeverluste gegenrechnet, also die 40% dauerhafte Renditeeinbuße durch Zuwachsverluste, wenn wir einrechnen, dieses Risiko, das steigt. Also durch solche Rückegassen steigt ja das Risiko. Die speichern eben kaum noch Wasser. Der Waldboden trocknet viel schneller aus. Und dann sterben auch diese Fichtenplantagen, so wie ich diese Form der Forstwirtschaft mag, aber sie sind nun mal da. Diese Fichtenplantagen sterben dann noch schneller ab in trockenen Sommern. Und das heißt, dieses Risiko muss ich auch einpreisen. Das kann ich tun. Das ist genauso wie, wenn ich auf Bitcoin wette oder irgendwelche anderen hochvolatilen, so heißen die Dinger ja, Anlageprodukte. Sowas schaffe ich mir hier. Also mit riesigen Schwankungen, das heißt, wenn der Sommer trocken und heiß wird, fallen die hier viel, viel schneller aus, wenn ich alle 20 Meter rückgegassen habe, als wenn ich nur alle 60 oder 80 Meter rückgegassen habe. So logisch, ne? Weil der Waldboden weniger Wasser bereithält und die Bäume einfach schneller verdursten. Das ist alles noch nicht eingepreist. Wenn ich das alles einpreisen würde, dann käme wahrscheinlich niemand mehr auf die Idee zu sagen, ich benutze einen Harvester. Also die Maschinen sind ja mit weiteren Nachteilen behaftet. Die ziehen das Reisig auf die Rückegassen. Ich muss mal gerade gucken, ob man das hier noch sieht. Das verrottet ja dann auch. Die bilden ja so Reisigwälle, oder Reisigmatten. Also die sagen, ja, Moment, wir, also wenn die Maschine steht ja auf dieser Rückegasse, fällen den Baum in den Wald rein und ziehen das dann quer durch unsere Messerköpfe durch. Okay, das machen die. Und dann liegt das Reisig, das fällt ja direkt unter dem Maschinenkopf vor die Maschine und die Maschine fährt über das Reisig. Und dadurch wäre der Bodendruck ja geringer, weil sie fährt ja über eine Reisigmatratze. Ah, okay. Wir schauen uns mal so eine Reisigmatratze an, wie die tatsächlich aussieht. Und sieht man, wenn man hier drüber geht, aha, das ist gar nicht so viel. Also hier liegt schon alles voller Stöckchen und Nadeln und so weiter. Aber es guckt natürlich auch überall der Waldboden raus. Und es gibt Untersuchungen, die bescheinigen diesen Reisigmatten, die die Maschine so vor sich wirft, keine große druckmindernde Wirkung. Also die Bodenschäden bleiben trotzdem. Also man sieht hier alles Reisig. Das liegt natürlich auch teilweise neben den Rückegassen. Wo es aber nicht liegt, auch das sieht man an der Stelle, wo ich hier stehe, ganz schön. Also hier ist noch alles voller Reisig und zwischendrin ist alles wie gefegt. Ja, wie kommt das denn? Also hier liegt so gut wie kein Reisig auf dem Boden, obwohl hier gefällt worden ist. Ja, das hat doch der Harvester alles vorne an die Gasse gelegt. Also wenn man jetzt mit Menschen Bäume fällt, der Baum fällt und die sägen die Äste ab und dann wird es erst rausgezogen. Also die Äste bleiben da, wo der Baum gewachsen ist. Bei einem Harvester, also bei einem Vollernter, liegen die Äste nachher alle, inklusive der Krone, auf der Rückegasse. Und das bedeutet einen Nährstoffentzug aus der Fläche, weil die Nährstoffe wandern ja nicht zu Fuß von der Rückegasse wieder in die Fläche zurück. Geht ja nicht. Und damit hagern die Flächen zwischen den Rückegassen allmählich immer mehr aus. Das ist ein Nährstoffverlust. Und eine Nährstoffkonzentration auf der Gasse, wo aber ja gar keine Bäume wachsen. Auch ganz, ganz schwierig. Also wir haben zu viel Rückegassen in den Wäldern. Und das ist wirklich was man sagen sollte. So das, was ich hier jetzt gesehen habe, das sollte man wirklich nicht mehr tun. Na, ich laufe nochmal auf dieser normalen Rückegasse hier lang. Die sieht ja noch ganz manierlich aus. Also hier sind keine Grundbrüche zu sehen, wie wohl der Boden unten drunter kaputt ist. Nochmal, wenn ihr euch nicht sicher seid, guckt mal auf diese sogenannten Wurzelanläufe zum Stamm hin. Also da, wo der Stamm in die Wurzeln übergeht. Wenn da Rinde abgeratscht ist, das sind Befahrungsschäden durch schwere Maschinen, dann wisst ihr, ah ja, ich bin auf einer Rückegasse. Aber wenn dann noch solche Quergassen eingelegt werden, dann ist das Maß wirklich voll. Also das ist unnötige zusätzliche Bodenbefahrung. Die sollte man jetzt wirklich endgültig einstellen. Übrigens, auch wenn man jetzt alle 20 Meter eine Gasse hat im Wald, lohnt es sich trotzdem auf Dauer auf 40, 60 oder 80 oder sogar noch mehr Meter Abstand zu gehen und jede zweite oder vielleicht zwei von drei Rückegassen stillzulegen. Warum? Immerhin findet da ja eine Lockerung der oberen 20 Zentimeter statt. Das ist ja schon mal was. Und meine Tochter, die hat das mal untersucht. Ich glaube, es war eine Bachelorarbeit im Nationalpark Eifel. Wenn man mehrfach über diese Böden fährt, entstehen halt immer wieder Schäden. Und der Schlimmste bei der ersten Befahrung, okay, aber auch weitere Befahrung macht weitere Schäden. Und das sollte man wirklich nicht mehr tun. Also deswegen lohnt es sich auch alte Gassen, wo man sagt, Mensch, da ist ja schon mal jemand drüber gefahren, da ist der Schaden ja gar nicht mehr so doll. Ja, aber die Erholung, selbst wenn sie nur in den oberen 20 Zentimetern ist, die wird dadurch halt gebremst. Das muss ja nicht sein. Also Rückegassen, da haben wir uns heute mal intensiv drüber unterhalten, warum die so problematisch sind. Übrigens, dass man so viel maschinell aufarbeitet in den Wäldern, das ist erst seit 35 Jahren der Fall oder 36 genau, seit den großen Sturmwürfen. 1990, da kamen die großen Harvester in die Wälder. Davor hat man das nicht gemacht, davor war das Pferd eben einfach üblich. Und man hat damit also gar keine Erfahrung mit Langfristschäden. Mit Langfristschäden hat man gar keine Erfahrung, selbst wenn Fichte, so wie hier, nur höchstens 80 Jahre alt werden darf, ist es noch nicht mal ein halbes von diesem kurzen Baumleben. Also man hat damit praktisch als über mehrere Baumgenerationen hinweg überhaupt keine Erfahrung und baut das System immer weiter aus. Sollte man nicht tun. Wir schauen uns zum Schluss aber noch mal etwas Schönes an. Das hier ist in meinem alten Revier. Also dieser Weg hier war die Grenze. Hier haben wir gezielt auf Buche gesetzt. Hier ist auch eine Fichtenplantage. Ne, alte Fichten und unten drunter ganz viele Laubbäume. Das war ja das Programm, das habe ich euch ja schon mal in einer anderen Folge erzählt. Würde ich heute gar nicht mehr so tun, dass ich Buche in Fichte pflanze. Das kommt vielfach von selber. Aber damals war es halt so. Und es ist ja auch nicht schlecht. Ne? Es stehen hier ganz, ganz viele Laubbäume drum. Es sind auch viele, die von selber gekommen sind. Ne? Also das zeigt, dass man sich das Pflanzen vielleicht hätte sparen können. Ne? Also hier zum Beispiel ist eine schöne, größere Jungbuche. Die ist sicher ganz von ganz alleine gekommen. Hier sind Vogelbeeren. Übrigens schön auch zu sehen, dass diese, hört mir gerade auf, dass die den Trockensommer wunderbar überstanden haben, diese jungen Buchen hier. Also ganz, ganz toll. Das ist sozusagen die Zukunft. Kann man also auch so machen, Waldbewirtschaftung. Und wir haben damals natürlich auch hier mit Pferden gearbeitet und wird, glaube ich, immer noch so gemacht. Auch von meinem Nachfolger, also nicht mit Harvestern. Die sind hier auch in meinem alten Revier nach wie vor nicht im Einsatz. Das ist eben sehr schön. Aber heute wollte ich euch mal das andere Beispiel zeigen. Und wie schlecht sich das rechnet, wenn man es mal sauber durchkalkuliert und was das für Langzeitfolgen hat. Schaut doch mal, wenn ihr beim nächsten Mal im Wald unterwegs seid, wie das bei euch so aussieht. Ja, ich hoffe, ihr habt was dazugelernt. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich setze mich jetzt aufs Fahrrad und fahre zu einem Kaffee zurück ins Forsthaus. Tschüss!
Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr eine positive Bewertung dalasst. Und indem ihr den Podcast abonniert. Das würde uns sehr weiterhelfen. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns wieder hören. Und zwar immer dienstags und freitags. Tschüss!